Hier ist die Wissenschaftsecke bei Radio Frei. Neues und Interessantes aus Forschung und Wissenschaft. Und natürlich aus Technik. Aber nicht, dass ihr was Falsches denkt. Wir haben hier auch Verhaltenswissenschaft, wir haben Psychologie, was das Herz begehrt. Und unsere heutige Wissenschaftsecke beschäftigt sich einmal mehr mit dem Klima. Eine erste Meldung zu diesem Thema stammt aus Spektrum der Wissenschaft vom 19.03. dieses Jahres und betrifft eigentlich gar nicht das Klima der Erde, sondern das politische Klima um die Erstellung des nächsten, des 7. Berichts des Weltklimarats, abgekürzt des IPCC, der ursprünglich für das Jahr 2028 geplant war. Einer der Leitautoren des 4. und des 5. dieser Berichte, der Klimatologe Reto Knutti von der ETH Zürich, erklärt im Interview mit Spektrum der Wissenschaft, warum viele Wissenschaftlerinnen des IPCC besorgt darüber sind, wie Regierungen mit diesem Gremium inzwischen umgehen. Zu Beginn für einen neuen Sachstandsbericht dieses IPCC steht nach seiner Darstellung ein sogenanntes Scoping Meeting, bei dem die Themenblöcke und die zu behandelnden Schlagwörter abgestimmt und festgelegt werden. Und wenn die Forschungsarbeit also zu diesen Themen abgeschlossen ist, wird in der Vollversammlung der Forschenden gemeinsam festgelegt, wie die Zusammenfassung für die politisch Verantwortlichen formuliert wird. Reto Knutti hat nun dargestellt, dass natürlich die Arbeitsergebnisse des IPCC schon immer mit sehr vielen Fragen und Kommentaren der Regierungen hinterfragt und angegriffen worden sind. Dass die Regierungen Einfluss auf den Bericht zu nehmen versucht haben. Was auch völlig in Ordnung sei, sagt er, weil die Regierungen schließlich die Auftraggeber dieser Berichte seien. Neu ist aber nach seiner Darstellung jetzt, dass schon vor Beginn der eigentlichen Arbeit von einzelnen Regierungen versucht werde, Schlüsselbegriffe der Klimaforschung in Frage zu stellen und sie aus der Liste der zu behandelnden Themen zu streichen. Auf die Frage, um welche Begriffe es dabei gehe, stellte Knutti wörtlich dar, ich zitiere ihn, es klingt wirklich absurd, aber es geht um Schlagwörter wie Ziele, fossile Brennstoffe, Kosten des Nichthandelns, Infrastruktur, Paris-Abkommen oder Subventionen. Manche Regierungen haben auch versucht, ganze Themenblöcke herauszunehmen, etwa die heikle Frage, wer über großtechnische Eingriffe ins Klima entscheiden kann oder wie Klimaschutzmaßnahmen finanziert werden sollen. Die Liste der Begriffe, die attackiert wurden, ist lang. Zitat Ende. Und diese Bemühungen von Staaten wie China, Indien und Saudi-Arabien, die Knutti explizit genannt hat, hatten auch Erfolg, sodass es jetzt ein Inhaltsverzeichnis für den nächsten Bericht gibt, in dem wichtige Schlüsselbegriffe fehlen, was aber vielleicht die Behandlung der zentralen Themen nicht verhindern muss, obwohl es jetzt mehr Anfasser gibt, mit denen am Ende Texte zu Themen gestrichen werden könnten, die nicht mehr in der Themenliste stehen. Für viel kritischer hält der Schweizer Forscher aber, dass es keinen Zeitplan gibt, wann dieser Bericht vorliegen soll. Das ist deswegen so kritisch, weil die nächste Bestandsaufnahme der Vereinten Nationen 2028 erfolgen wird und, wenn der Bericht dann nicht vorliegt, einfach eine wissenschaftliche Stellungnahme und eine wissenschaftliche Grundlage fehlen würde und keiner sich darauf berufen kann, wie dringlich bestimmte Maßnahmen und Entscheidungen sind. Der IPCC bekommt heute mit seiner Arbeit gelegentlich den Vorwurf, er stelle politische Forderungen auf, also zum Beispiel, wann die Welt netto null CO2-Emissionen erreicht haben muss. Ich zitiere ihn. Es liegt auf der Hand, dass die ersten IPCC-Berichte tendenziell naturwissenschaftliche Analysen waren, wo man beschrieben hat, was das Klimasystem im Moment macht und warum es wärmer wird. Je härter die Erkenntnisse und je deutlicher die Bedrohung wurde, desto mehr hat sich der Fokus zur Frage verschoben, was zu tun ist. Wir haben dann mit dem 5. IPCC-Bericht das Konzept des Kohlenstoffbudgets eingeführt. Die Botschaft war klar: Um unter einer Erwärmung von 1,5 Grad Celsius zu bleiben, sind nur noch so und so viele Tonnen CO2-Emissionen möglich. Dann ist Schluss. Das ist auch die Basis für alle Netto-Null-Konzepte. Dieser Ansatz war damals Anlass für den ersten großen Knall, weil Regierungen fanden, dies sei zu nahe an der Politik. Und weiter sagt er, dabei geht es nicht darum, einzelnen Regierungen Vorschriften zu machen. Die Aussage, bis 2050 muss man netto null erreichen, ist zunächst eine rein wissenschaftliche Folgerung aus der Physik und dem Kohlenstoffkreislauf, bezogen auf die Ziele des Pariser Übereinkommens. Gleichzeitig ist es natürlich auch eine hochpolitische Forderung. Man kann das aber nicht mehr trennen, weil die Staaten sich in Paris ja selbst dieses Ziel gesetzt und den Vertrag unterschrieben haben. Damit haben sie sich zum Handeln verpflichtet. Dass sich das politische Klima gegenüber dem Klimaschutz verändert hat, sehe man übrigens am Extrembeispiel der USA, die vor 5 Jahren noch von Innovation und Nachhaltigkeit gesprochen haben, jetzt aber bei diesen Themen nur noch die Augen gen Himmel verdrehen. Besonders sichtbar wiege an der Veränderung der US-amerikanischen Haltung insbesondere, dass wichtige Führungspersönlichkeiten ihre Stellen verlieren, wie das nun mit Kate Calvin passiert sei, der bisherigen Co-Vorsitzenden der Arbeitsgruppe 3 des IPCC, die auch von ihren Aufgaben in der US-amerikanischen Regierung gefeuert worden ist. Knutti bewertet dies abschließend wie folgt: Die Politik ist in Richtung nationaler Interessen statt globaler Zusammenarbeit gewandert und in Richtung Krieg und Aufrüstung statt Nachhaltigkeit. Man schottet sich ab. Alles konzentriert sich auf Wirtschaft und Inflation. Klimaschutz, Biodiversität und all diese überlebenswichtigen Themen stehen auf der politischen Agenda im Moment ziemlich weit hinten. Und weiter sagt Knutti auf die Frage, ob das, was in den USA geschieht, noch unter das normale Hin und Her in Demokratien falle. Ich zitiere ihn abschließend: Das, was jetzt in den USA passiert, ist symptomatisch für die aufgeheizte und auch zunehmend antiwissenschaftliche Stimmung, die überall dort entsteht, wo politische, persönliche oder finanzielle Interessen und Machtpolitik höher gewichtet werden als das Wohl des Volkes und die wissenschaftlichen Grundlagen. In den USA geht es nicht mehr um das Land. Dort haben jetzt Narzissten und Autokraten das Sagen, die primär sich selbst bereichern wollen, koste es, was es wolle. Zitat Ende. Die zweite Meldung in dieser Wissenschaftsecke ist eigentlich auch nicht eine Meldung, es sind insgesamt 6 verschiedene Meldungen. Und zwar haben sich Wissenschaftler des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei mit der Frage beschäftigt, wie die Klimawandelfolgen in Gewässern auf den zweiten Blick aussehen. Und auf diese Frage haben 6 verschiedene Forschende zu ihren jeweiligen Forschungsbereichen verschiedene Antworten gegeben, die ich hier nur plakativ und zusammenfassend wiedergeben möchte. Professor Dr. Michael Hupfer untersucht zum Beispiel, wie der Klimawandel die Sauerstoffkonzentration in Seen beeinflusst. Er hat in einer Studie festgestellt, dass die Oberflächentemperatur von 46 untersuchten Seen zwischen 1990 und 2020 um 0,5 Grad Celsius pro Jahrzehnt gestiegen sei. Dies verstärkt die sommerliche Temperaturschichtung und behindert den Sauerstoffaustausch zwischen Oberflächen und Tiefenwasser. Schon heute liegen bei mehr als der Hälfte der Sommer- und Herbstmessungen die kritischen Sauerstoffwerte unter 2 Milligramm pro Liter, was für viele Lebewesen lebensbedrohlich ist. Die Modellrechnungen von Professor Hupfer zeigen, dass bis zum Jahr 2099 in der Annahme eines pessimistischen Klimaszenarios die Schichtungsdauer im Sommer noch um bis zu 38 Tage zunehmen könnte. Dies würde die Sauerstoffkonzentration im tiefen Wasser weiter verringern und die Lebensräume vieler Organismen gefährden. In den Herbstmonaten könnten große Teile der tiefen Zonen sogar komplett sauerstofffrei bleiben, mit drastischen Folgen für Fische, andere Lebewesen und die chemischen Prozesse in dem Seesediment. Eine mögliche Lösung liegt in der Verringerung der Nährstoffeinträge wie Nitrat und Phosphat, die häufig aus der Landwirtschaft und aus städtischen Quellen in die Gewässer gelangen. Professor Dr. Mark Gessner hat in einem internationalen Konsortium untersucht, wie sich das periodische Trockenfallen von Bächen und Flüssen auf die Biodiversität auswirkt. Durch die Analyse von Umwelt-DNA aus 84 intermittierenden Fließgewässern in 19 Ländern konnte dabei die Biodiversität von Mikroorganismen, Wirbellosen und Pflanzen in diesen Sedimenten umfassend untersucht werden. Ein zentrales Ergebnis ist, dass biotische Wechselwirkungen zwischen Bakterien, Pilzen, Algen und Protozoen einen stärkeren Einfluss auf die Zusammensetzung dieser Lebensgemeinschaften haben als Umweltgradienten. Das ist überraschend, denn bisher wurde immer angenommen, dass abiotische Faktoren wie klimatische Bedingungen oder Nährstoffverfügbarkeiten dominieren. Stattdessen sehen wir jedoch, dass die Wechselwirkungen der Organismen entscheidend für die Stabilität und Anpassungsfähigkeit der Lebensgemeinschaften sind. Dr. Sami Domisch ist der Frage nachgegangen, ob die biologischen Indizes, die zur ökologischen Bewertung europäischer Flüsse herangezogen werden, wegen des Klimawandels angepasst bzw. verändert werden müssen. Das bisherige Ergebnis hierzu lautet: Zur Bewertung der europäischen Fließgewässer werden biologische Indikatoren herangezogen. Hierbei wird die Zusammensetzung der Artengemeinschaft eines Gewässertyps mit einem sogenannten Referenzzustand, das heißt der Artengemeinschaft eines ähnlichen, natürlichen Gewässertyps, verglichen. Wenn sich im Zuge des Klimawandels die Verbreitung der Arten verändert, könnte ein solcher Vergleich in Zukunft schwierig werden, da sich auch die Artengemeinschaften in diesen natürlichen, unbelasteten Gewässern, also den Referenzgewässern, verändern würden. Dr. Gregor Kallinkat hat sich mit dem Verhalten von Fischen unter den Bedingungen des Klimawandels beschäftigt und ist zu folgenden Ergebnissen gekommen. Der Klimawandel verändert das Nahrungssuchverhalten von Fischen wie Dorsch und Flunder in der Ostsee stark. Mit steigenden Temperaturen erhöht sich der Stoffwechsel dieser Tiere, wodurch sie eigentlich mehr Nahrung benötigten. Statt aber größere, energiereichere Beute zu jagen, fressen sie stattdessen mehr kleine und häufig vorkommende Beutetiere wie Kleinkrebse, Würmer oder Schlangensterne. Dieses flexible Nahrungssuchverhalten mag kurzfristig sinnvoll erscheinen, um schnell Energie zu gewinnen, erweist sich aber langfristig als ineffizient. Unsere Modellrechnungen, sagt Dr. Kallinkat, deuten darauf hin, dass es die Sterblichkeit erhöht und das Aussterben von Arten an der Spitze des Nahrungsnetzes wahrscheinlicher macht. Insbesondere größere Raubfischarten könnten verhungern, weil sie trotz hoher Nahrungsaufnahme nicht genügend Kalorien aufnehmen können. Diese ineffiziente Anpassung hat auch weitreichende Folgen für die Lebensgemeinschaften in den betroffenen Ökosystemen. Unsere Beobachtungen an Fischen aus der Ostsee könnten auch erklären, warum sich deren Bestände in jüngster Zeit trotz deutlich reduzierter Fangquoten kaum erholt haben. Professor Dr. Justina Wolinska untersucht die Beziehungen von Parasiten und ihren Wirten. Sie hat in einer Meta-Analyse von 60 Studien gezeigt, dass die globale Erwärmung die Sterblichkeit durch Infektionen bei wechselwarmen Tieren wie Krebsen, Fischen und Weichtieren signifikant erhöht. Da diese Tiere von der Umgebungstemperatur abhängig sind, reagieren sie besonders empfindlich auf steigende Temperaturen. Bei bakteriellen Infektionen nimmt die Sterblichkeitsrate mit steigender Temperatur zu, da der Stoffwechsel der Tiere beschleunigt wird und Krankheitserreger unter wärmeren Bedingungen oft schneller wachsen. Bei Pilzinfektionen steigt die Sterblichkeitsrate der infizierten Tiere vor allem im thermischen Optimum des jeweiligen Pilzes. Das heißt, sie sinkt wieder, wenn die Temperatur zu hoch wird. Dies zeigt, wie unterschiedlich Krankheitserreger auf Temperaturveränderungen reagieren können und warum dies zu unvorhersehbaren Dynamiken in Tierpopulationen führen kann. Professor Dr. Sonja Jänig schließlich erforscht die Auswirkungen einer verstärkten Nutzung der Wasserkraft auf die Gewässer. Sie hat in einer Übersichtsstudie gezeigt, dass die Schäden durch Veränderungen der Durchgängigkeit, der Wasserführung, der Vernetzung mit Auen und Landlebensräumen sowie des Sediment- und Nährstofftransports verursacht werden. Auch der genetische Austausch zwischen Populationen wird durch Wasserkraft beeinträchtigt. Staudämme wirken zudem als physische Barrieren, die die Wanderung von Arten behindern und deren Lebenszyklen stören, während Turbinen die Sterblichkeitsrate deutlich erhöhen. Etwa jeder fünfte Fisch stirbt bei der Passage durch eine Turbine. Darüber hinaus beeinflussen Wasserkraftwerke die Temperatur und den jahreszeitlichen Wasserfluss, was zu einem Mismatch beispielsweise zwischen den Umweltbedingungen und dem Fortpflanzungszyklus einer Art führt. Und sie kommt zum Ergebnis, dass in Hotspots der Biodiversität daher am besten gar keine neuen Wasserkraftanlagen gebaut werden sollten. Die dritte Meldung betrifft die Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserverteilung im Wald. Wie verändert der Klimawandel die Menge und Verteilung von Regen unterhalb des Blätterdachs eines Waldes? Und welche Rolle spielen dabei die Bäume in trockenen und feuchten Jahren? Diesen Fragen ist ein Forschungsteam der Universität Göttingen nachgegangen. Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in der Fachzeitschrift Environmental Research Communications erschienen. Modelle zum Klimawandel deuten danach darauf hin, dass die Niederschlagsverteilung in Europa immer variabler wird, also stärker schwankt und eine Kette von Folgen für Ökosysteme in Gang setzt. Bisher war das Wissen über die tatsächlichen Veränderungen des Regens in Waldökosystemen nur bruchstückhaft. Deshalb installierten Göttinger Forschende 2017 in einem Wald bei Ebergötzen 30 Regensensoren und Sammelvorrichtungen für abgeworfene Blätter. Zusätzlich wurden die Bäume wiederholt mit Laserscannern vermessen. Die Forschenden konnten so 7 Jahre lang kontinuierlich Regenereignisse, Trockenphasen sowie den Wasseranteil, der das Blätterdach durchdringt, erfassen. Gerade ungewöhnlich trockene und feuchte Jahre, wie zum Beispiel 2018 und 2021, konnten sie so eingehender erforschen. Ich zitiere: Insgesamt zeigt sich, dass die Regenmenge und die Dauer einzelner Regenereignisse abnehmen, die Intensität aber zunimmt. Das erklärte der Erstautor der Studie, Dr. Simon Drollinger von der Abteilung Bioklimatologie. Und ich zitiere ihn weiter: Als Folge sinkt der Anteil an Wasser, der den Waldboden erreicht, und es entstehen dort immer größere räumliche Unterschiede in der Durchfeuchtung. Zitat Ende. Die Folgen dieser Umorientierung der Wasserpfade im Wald wirken sich zwar noch nicht auf die Bäume aus, wie die Proben aus den Blattsammlern zeigen. Aber man muss wohl mit einer zunehmenden Heterogenität, also Unterschieden in der räumlichen Verteilung, der Bodenfeuchte und in der daran gekoppelten Aktivität von Mikroorganismen rechnen, die im Boden organische Substanzen abbauen. Außerdem wurde gezeigt, dass der Anteil des Regens, der den Boden erreicht, jedes Jahr um 5,75% zurückgegangen ist.